Und ich sprach ja vorhin diese Regelbesprechung an, die es bei der Bundeswehr eben gibt. Ja, und da wird eben sowas immer kommuniziert. Was tun wir und warum tun wir es? Ja, und im Zivilen ist das oftmals durch E-Mails oder Memos oder wie auch immer ein bisschen kurz. Und das Personal weiß eben gar nicht, wo laufen wir überhaupt hin.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürk.
Herzlich willkommen zu Projektmanagement im Glas. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute wird's spannend. Wir werfen einen Blick auf den Übergang vom Offizier zum Projektmanager. Klingt nach zwei völlig verschiedenen Welten, stimmt und stimmt auch wieder nicht. Denn zwischen einem militärischen Auftrag und einem zivilen Projektplan gibt's mehr Gemeinsamkeiten, als man auf den ersten Blick vielleicht denkt. Wir schauen uns an, was im Projektmanagement in beiden Welten gleich funktioniert und wo vielleicht die Fallstricke liegen, wenn man vom militärischen in den zivilen Bereich wechselt. Also lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von unserer heutigen Episode inspirieren, mitreisen. Und damit das gut funktioniert, habe ich mir einen Gast eingeladen, nämlich meinen Kollegen Manuel Holsche. Hallo Manuel, grüß dich.
Hallo Christian, morgen, grüß dich.
Schön, dass du dabei bist heute und wir mal dieses spannende Thema diskutieren können.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass das Interesse an dem Thema steigt und wir heute da mal ein bisschen in den Austausch kommen wollen.
Perfekt. Bevor wir einsteigen, Manuel, unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich nicht. Vielleicht sagst du mal ein paar Punkte zu dir, zu deiner Person, wie du auch Offizier geworden bist und danach steigen wir mal ein bisschen inhaltlich in das Thema ein.
Ja, sehr gern. Zuerst mal herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Passend zum Titel unserer Podcast-Serie habe ich mal was aus meiner Heimat mitgebracht. Hier eine kleine Flasche Apfelwein für dich. Ich okay. Hoffe, das ist
hat man noch nicht, ja.
Vereinbar mit deinem regionalen Stolz. Lass es mal auf dich wirken. Ja. Ich hoffe, du kannst sie genießen trotzdem. Ja, wie ist das alles gekommen? Ich hatte den Berufswunsch, ein Soldat, Offizier zu werden, denke ich, relativ früh entwickelt und bin unmittelbar nach dem Abitur dann zur Bundeswehr gegangen. Und dann gibt es einen typischen Ablauf, dass du über eine militärische Grundausbildung natürlich erstmal und dann verschiedene Ausbildungsabschnitte immer im Wechsel theoretisch geprägt und dann eher praktisch physisch geprägt bis zum Studium geführt wirst. Ja, man wächst dann eben auch im Dienstgrad auf, wird befördert und wird eben mit dem Dienstgrad dann auch weiter qualifiziert. Geht dann, das ist dann ja doch ein größerer Break, muss man sagen, an eine der beiden Bundeswehruniversitäten für ein akademisches Studium, was doch recht vergleichbar ist mit einem zivilen Studium.
Wo sind die? Eines in Hamburg, weiß ich, ne?
Genau, eines in Hamburg, benannt nach Helmut Schmidt, dem damaligen Verteidigungsminister, der die Universitäten eingeführt hat. Und eine ist in München, um eben auch so ein bisschen die beiden regionalen Enden des Landes abzudecken und das ein bisschen attraktiver zu machen für Offizieranwärter. Ja, dann macht man ein Bachelor- und Masterstudium. Bei mir war das Wirtschaftsingenieurwesen. Und nach dem Studium geht es nochmal eine kleine Runde Offizierschule und Truppenschule, um einfach nochmal die Ausbildung abzurunden. Und dann stehst du da, bist ja Oberleutnant und darfst in deine militärische Karriere, in deine militärische Laufbahn scharf starten.
Ja, das heißt, in dieser Zeit, wenn du studierst, wahrscheinlich auch 3 oder 4 Jahre insgesamt mit Bachelor und Master, hast du da gar keine Verwendung quasi in der Truppe. Bist rein an der Universität. Und es ist so ein duales Studium.
Du bist formal nur an der Universität, da legt die Universität auch sehr viel Wert drauf. Die Universität ist auch zivil geführt und das akademische Personal ist sehr zivil geprägt. Und wie hältst du die Verbindung oder den Kontakt zu deiner Truppengattung? Ja, es gibt immer wieder Veranstaltungen, truppengattungsspezifische Veranstaltungen, wo man dann mal an einen Standort fährt, im Austausch bleibt natürlich, um auch zu sehen, wo entwickelt sich die Truppengattung hin, dass du da nicht ganz abgehängt dann ankommst. Und auf der anderen Seite hast du während dem Studium die sogenannten, wir nennen es grünen Anteile, kommt so von der Farbe der Infanterie her oder vom im Wald sein, im Gelände sein, dass man eben schießen geht, marschieren geht, eben diese Basisqualifikation aufrechterhält.
Verstehe. Aber dann lass uns doch mal gucken, du hast ja gesagt, okay, Studium war vorbei, dann ging es quasi zurück als Oberleutnant. Und wie sah denn dein Alltag als Offizier denn aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, rückblickend war das sehr gut gelöst, weil man natürlich eine Abstimmung hat zwischen einem selber, dem Personalamt und dann kommt eben dein Personalbearbeiter zur Umgattungsschule, wo du eben die letzten Ausbildungsabschnitte durchläufst und geht mit dir ins Gespräch, sagt, wie sind denn deine Pläne, wie ist natürlich auch das Qualifikationsniveau, wo hast du deine Stärken, wo hast du deine Schwächen, und dann wird eben gemeinsam natürlich geschaut, klar gesteuert durch den Bedarf, wo kann man dich einsetzen. Ja, und vorab gab es eben dann schon auch Austausch zwischen den Ausbildern in dem Fall und dem Kommandeur des Verbandes, in den ich dann gekommen bin. Und daher hat das aus meiner Sicht sehr, sehr gut gepasst mit meinen Qualifikationen, Fähigkeiten und bin dann dort eingestiegen in der S3-Abteilung.
Ja, heißt was? Also für alle, die das nicht wissen, S3-Abteilung?
Die Bundeswehr ist organisiert nach Führungsgrundgebieten, ja, vor allem in den Stäben. Da ist zum Beispiel 1 ist Personal, 2 ist militärische Sicherheit, 4 ist Logistik, 6 ist IT, gibt noch ein paar andere, je nach Führungsebene. Und das Führungsgrundgebiet 3 ist eben, ja, sind die Operateure, sagt man. Also Ausbildung, Einsatz, Organisation und Planung sind da die Aufgabenschwerpunkte. Also man hört es schon raus, es ist so ein bisschen diejenigen, die übergreifend, ich möchte nicht sagen, die anderen Führungsgrundgebiete mit steuern, ja, aber da läuft eben ja vieles zusammen. Ja,
und bei so einem, hört sich nach so einer Querschnittsfunktion an.
Absolut. Also wenn man sich das vorstellt, so ein Bataillon da in dem Fall hat, ja, je nach Truppengattung um die 1000 Soldaten, ja, von bis natürlich, und nur, dass man immer eine Größenordnung hat. Da gibt es eben dann den Kommandeur mit seinem Stab, mit eben diesen Stabsabteilungen in den Führungsgrundgebieten. Und es gibt dann die Kompanien, die haben natürlich das Gros des Personals, die haben die Ausrüstung. Und die sind dann dafür verantwortlich, den Auftrag des Bataillons oder das eben, was die Truppengattung tut, auch umzusetzen. Ja, und wir im Stab haben unterstützt. Und ja, dann war Fluch und Segen zugleich, dass der Stabsabteilungsleiter ausgefallen ist. Und man mich dann gefragt hat, ob ich da in die Presche springen möchte. Und ja, jetzt kommen wir vielleicht schon mal zu so einer Eigenschaft als Offizier. Also das ist dann nicht als Frage zu verstehen. Da sagst du natürlich sehr gerne und genau. Übernimmst dann als junger Oberleutnant nach wenigen Monaten überhaupt in der Truppe eine ganze Stabsabteilung. Ja? Und dann durfte ich gleich ja in die Feuerprobe hinein. Und dann haben wir eben auf Routineaufgaben, würde man sagen, dass man eine Bereitschaftsmeldung zusammenfasst, schaut, wie sind wir aufgestellt, dass man die Regelausbildung des Personals plant, also wer möchte wo auf welchen Lehrgang hin, was ist wann wo zu tun, aber eben auch, naja, so ein paar, nennen wir es mal, spezielle Aufgaben, Sonderaufgaben. Und ja, das ist dann auch der Moment, wo ich mit meinen ersten Projekten in Berührung kam.
Aber sag mal, das heißt bei der Bundeswehr wahrscheinlich nicht Projekt oder hieß zu dem Zeitpunkt nicht Projekt?
Ja und nein, also in dem Fall hieß es definitiv nicht Projekt, da heißt es einfach Auftrag. Ja, also du bekommst von deinem Vorgesetzten, in meinem Fall vom Kommandeur, dann einen Auftrag, etwas zu tun oder etwas zu planen oder etwas umzusetzen. Und muss sagen, zu der Zeit, also das ist ja auch schon ein paar Jahre jetzt her, hatte auch in der Bundeswehr die Bezeichnung Projekt, ja, so ein Geschmäckle, möchte ich sagen. Ja, also SAP war damals noch ein Thema, war natürlich schon flächendeckend eingeführt. Aber da gab es immer noch ein paar Themen. Also gerade IT-Projekte hatten zu diesem Zeitpunkt in der Bundeswehr eher einen negativen Beigeschmack, wenn du das so gesagt hast. Und was so, ja, mein erstes Projekt war, dass der Kommandeur eben auf mich zukam und sagte, ja, jetzt ein bisschen makaber aus den sicherheitspolitischen Entwicklungen der letzten Jahre und Monate. Wir hatten damals eben in der Bundeswehr die Situation, dass wir umgestellt haben, so ein bisschen von diesen Einsatzgestellungen, Afghanistan, Mali zu der Zeit, hin wieder zur Ausbildung und Beübung der Landes- und Bündnisverteidigung. Ja, das war vielleicht als kurzer Exkurs so seit Mitte der 1990er Jahre mehr und mehr eingeschlafen. Ja, Blockkonfrontation hat geendet. Man ist dann in diese Out-of-Area-Einsätze, beispielsweise in Afghanistan, beispielsweise in Mali, im Kosovo oder im Balkan, kennen wir das ja auch alle, gegangen. Musste sich dadurch ein bisschen umgliedern, musste natürlich die Ausbildung umstellen, musste auch die Ausrüstung umstellen, zum Teil auch die Organisationsstrukturen umstellen. Und dann, als dann das große die großen Kontingente in Afghanistan ausliefen, hat man gemerkt, wir müssen uns ein bisschen neu fokussieren. Das kam durch die NATO getrieben und dann sagte mein Kommandeur, da gibt es eine schöne Übung, die findet in Österreich statt und dann nehmen wir teil und da werden wir mal so eine Kompaniestärke hinverlegen.
Das heißt, das war dein erster Auftrag/Projekt?
Das war das erste, das dann ein bisschen größer wurde und wo dann mache ich fest, dass das ein Projekt ist. Ja, es waren eben, gehen wir mal von oben runter. Ich hatte natürlich, wenn wir es so nennen wollen, einen Auftraggeber im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab Stakeholder, ja, interne wie externe, also diejenigen im Verband, die natürlich einen Interesse daran hatten, dass ihre Anteile, ihr Personal, ihr Material da gut beübt wird, aber eben auch externe, ne, die anderen Streitkräfte, den Ausrichter der Übung, verbündete Nationen, wie auch immer. Und wir hatten eben eine Situation, und daran mache ich es fest, dass wir dann relativ schnell festgestellt haben, na, das hatte über mehrere Jahrzehnte niemand mehr getan. Ja, so eine komplette Kompaniestärke, also wie gesagt, um die 100 Mann mit Ausrüstung, mit Waffen natürlich, mit Fahrzeugen per Zugtransport. Das war auch ein Novum oder eine Wiederentdeckung in logistischer Leistungsfähigkeit, hier nach Österreich zu verlegen. So, und dann ging das los. Wie gesagt, junger Oberleutnant mehr oder weniger, dachte sich, naja, das wird ja schon irgendwie eine Blaupause geben, wie das gehen kann. Und die gab es halt so gar nicht. Und dann haben wir das erstmal strukturiert, haben gesagt, naja, wir haben ja so zwei wesentliche Anteile. Ja, der eine Anteil ist dieser Übungsanteil. Also was wollen wir, dass das Personal dort in dieser fiktiven Übungsumgebung erlebt? Was sollen die Inhalte der Übung sein? Was ist unser Ziel, wenn wir dort wegkommen? Und auf der anderen Seite, das nennt man dann den Anteil Real Life oder Real Life Support. Wie bekommen wir denn wirklich physisch Personalmaterial dort nach Österreich verbracht, gekoppelt, dass die eben dann auch Kraftstoffe dort aufnehmen können, dass Verpflegung da ist. Alle diese Dinge, ne, die du in Deutschland ein bisschen einfacher hast mit einer Tankkarte oder mit einer eigenen Suppenküche in der Kaserne, die müssten organisiert werden. Ne? Und da war es eben notwendig, dass man das auch gut strukturiert, gut dokumentiert und eben erstmal mit all denjenigen, ich hatte vorhin die Führungsgrundgebiete ja erklärt, in den Diskurs geht und sagt, sag mal, erklär mal bitte, oder erklären Sie mir, na, manchmal auch ein bisschen formaler Natur, klar, was sind jetzt die Auflagen von Ihrer Seite? Also was muss ich Ihnen liefern, was müssen andere Ihnen liefern, damit Sie das planen können, damit Sie einen Zug anfordern können, damit Sie Kraftstoff anfordern können. Na, und das ist eine Sache, die war schon enorm, die hat uns über mehrere Monate in der Vorbereitung wirklich extrem gebunden und auch gefordert.
Ja, ist vielleicht auch so einer der, sagen wir mal, der großen, sagen wir mal, Unterschiede. Da ist natürlich das Thema Verschiebung oder so keine Option. Ne? Wenn es die Übung gibt an dem und dem Termin oder zu dem und dem Zeitraum, dann muss das eben funktionieren. Ne?
Das ist absolut richtig. Das ist, ja, als Soldat, als Offizier durch die Ausbildung gegeben. Was mir im Nachhinein nochmal bewusst geworden ist, wir haben da, ich hatte ja das Studium angesprochen, ja, zivile Universität, also bundeseigene Universität, aber eben zivil geführt und zivile Lehre, aber sehr, sehr schickter Plan. Ja, also ein Beispiel, du fängst mit dem Master schon an, bevor du die Bachelorarbeit abgegeben hast. Ja, das ist so ein bisschen überlappend, weil das sonst von der Zeit nicht möglich wäre. Wir studieren in Semestern. Das heißt, du beginnst im Oktober und studierst dann quasi durch bis Ende Juni und dann hast du im Sommer dann Zeit für Arbeiten, Klausuren, Praktika, was auch immer. Und da gibt es eben nicht, was an der zivilen Universität mal gäbe. Naja, ich mache das mal im nächsten Semester, ich gehe mal ins Ausland, ich mache mal den Kurs anders oder so. Und das ist eben diese Prägung, die auch gerade die Offiziere und Soldaten im Allgemeinen erfahren, dass man sagt, nein, ich habe den Auftrag bekommen, die Rahmenparameter sind klar und ich fange jetzt auch nicht an zu diskutieren, ob man es anders machen könnte. Ja, also meine Leistung ist es, im gegebenen Umfeld den Erfolg herbeizuführen.
Ja, wenn wir jetzt mal so Projektanalogien herstellen, irgendwie die uns ja tagtäglich betreffen. In dieser Zeit der Planung, auch der Vorbereitung, bleibt man bei dem Beispiel Verlegung der Kompanie. Gibt es denn da auch offizielle Kommunikationswege, wie so ein Steering-Komitee, ein Lenkungsausschuss? Du hast vorhin gesagt, der Kommandeur hat den Auftrag erteilt. Wie muss ich mir das vorstellen? Also Stakeholder habe ich verstanden, mit denen sprichst du auch bilateral, ne? Vielleicht gibt es auch mal gemeinsame Meetings. Aber wie sieht sowas wie so ein Sponsorship oder so eine Kommunikation in die Richtung aus?
Ja, das ist in der Tat ein bisschen anders doch in der Bundeswehr, als wir das in zivilen Projekten erleben. Mein Eindruck ist der, dass solche Themen, also das war wirklich eine für den Verband eine herausragende Leistung und auch wirklich, na, könnt ihr jetzt so sagen, Leuchtturmprojekt, das ist ja so ein geflügeltes Wort. Und solche Themen werden in den Regelbesprechungen diskutiert. Also das habe ich in all meinen Verwendungen, die dann auch später noch kamen, erlebt, dass wirklich solche großen Themen die alle betreffen, in den Regelmeetings besprochen werden. Man würde jetzt sagen, in den Linienbesprechungen, so könnte man es nennen. Und dadurch hast du viele Probleme, die in zivilen Projekten so auftauchen, wo zum Beispiel ein Steering Committee dann mal einmal im Monat tagt mit nur einem speziellen Umfang an Teilnehmern, die auch im Thema sind. Diese Probleme hast du nicht.
Weil es einfach eine Regelkommunikation gibt, ne? Und genau. Auch das Ziel halt klarer ist und anders vorgegeben ist durch diesen klaren Auftrag und den Befehl im Prinzip. Ne?
Absolut.
Da gibt es nichts zu diskutieren.
Und es ist auch so, dass natürlich jeder auch seine Leistung zeigen möchte. Also niemand aus diesen Führungsgebieten würde sich, ich sag mal so, die Blöße geben, in der großen Besprechungsrunde zu sagen, ach so, damit haben wir noch nicht angefangen. Ja? Und damit ist es einfach so, dass du, was die Kommunikation angeht, ein wirklich viel, viel besseres Niveau hast, als das leider in der Regel in zivilen Projekten der Fall ist, wo es in der Unternehmung, in der Linie, wenn wir es mal so nennen wollen, ganz viele Menschen gibt, die noch nie was davon gehört haben, dass das gerade läuft. Ja, das mag auch berechtigt sein, das mag auch wirklich seine Notwendigkeit haben, na, weil Linienmitarbeiter ja mit dem Tagesgeschäft, mit der Produktion, mit dem operativen Geschäft beschäftigt sind, ganz klar. Aber es hilft natürlich enorm, wenn alle Beteiligten wissen, da kommt was am Horizont auf uns zu, das wird eine Kraftleistung. Und gehen wir mal in den Bereich Personalwesen hinein, wenn dann auch jedem sofort klar ist, naja, da fährt ein großer Teil unseres Verbandes nach Österreich, in der Zeit wird wohl hier keiner Urlaub nehmen. Ja, ist eine Nebenerscheinung, aber ist eben auch wichtig.
Ja, ja, natürlich.
Wir haben das Thema ja Ressourcenplanung immer wieder, sowohl bei Kunden als auch bei uns in den, sage ich mal, in den akademischen Auseinandersetzungen mit dem Thema Projektmanagement. Und das wird natürlich dir erleichtert, wenn jemand sagt, pass auf, das ist eben Priorität und kommuniziert das auch in alle Richtungen, dann wird dir niemand eine Ressource, die du dafür brauchst, verweigern.
Verstehe. Und ja, ich meine, dadurch, dass natürlich in diesen Grundgebieten auch alle Disziplinen vertreten sind, ne? Also das Thema Budget zum Beispiel, Finanzen. Also so eine Verlegung kostet ja Geld, ne? Die muss geplant werden. Das Budget wird auch nicht unendlich hoch sein. Von daher hast du da natürlich eine sehr gute, enge Abstimmung, die einfach in Regelmeetings dann einfach organisiert ist. Ihnen gefällt, was Sie hören? Dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcast und abonnieren Sie Projektmanagement im Glas. Danke für Ihre Unterstützung. Manuel, sag mal, gab es dann irgendwann einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in den zivilen Bereich zu wechseln? Wie muss ich mir so einen Prozess vorstellen?
Ja, vielleicht gehe ich da noch einmal in die Historie rein oder in meinen Verwendungsaufbau. Wie gesagt, ich hatte mit der ersten Verwendung, das muss ich sagen, retrospektiv unglaubliches Glück, so früh in diese Rolle rücken zu dürfen. Bin dann auch sehr, sehr schnell gefördert worden auf eine Verwendung, die da hieß Bereichsleiter an einer Ausbildungseinrichtung. Und das ging dann nur, dass du mal so eine Idee hast, war 600 Kilometer auseinander. Also von meiner Erstverwendung zu der Zweitverwendung bin ich dann umgezogen, 600 Kilometer. Und das ist eben die Regel. Und da hast du so den Punkt, der für mich ja schwierig war, gesprochen. Du bist schon als Zeitsoldat viel unterwegs, durch die Lehrgänge, die überall in Deutschland sind und eben auch durch den Wechsel der Verwendung. Man nennt das eben Verwendungsaufbau. Du sollst an verschiedenen Standorten, in verschiedenen Bereichen eben Erfahrungen sammeln, damit du breit aufgestellt bist. Und da gilt es dann so, sage ich mal, um und bei im 10. Dienstjahr die Entscheidung zu treffen, wie geht das weiter. Ja, mein dann neuer Kommandeur hatte mich vorgeschlagen für die Übernahme in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten. Also war dann das Zepter des Handelns noch mehr bei mir, eben zu sagen, ja oder nein.
Das heißt einfach nochmal dann quasi Zeitsoldat mit dem Studium und so weiter und dann kommt die Entscheidung, okay, mache ich es quasi beruflich, Berufssoldat, oder gibt es eine Option, dann das nochmal als Zeitsoldat weiterzumachen auf Zeit, oder ist es dann irgendwann auch vorbei?
Jein, es gab dann schon Verlängerungsmodelle, wie gesagt, unter dem Zeitgeist geprägt, dass man gesagt hat, wir brauchen ein bisschen Aufwuchs im Personalkörper, aber formal ist es mal so, du hast, wenn du dann nach dem Abitur zum Beispiel in meinem Fall einsteigst, unterschreibst du eben einen Vertrag über eine gewisse oder eine Verpflichtungserklärung über eine gewisse Zeit, ja? Und wenn die abgelaufen ist, musst du vorher eben schauen, wie geht's weiter, und dann wäre diese Übernahme ins Dienstverhältnis eines Berufssoldaten, erlangst du dann einen quasi Beamtenstatus, ja? Das bedeutet, dass du dann aber auch bis zur Pensionierung dann dienst, oder du scheidest aus, so wie ich es gemacht habe, und ja, das war für mich, ich habe einen kleinen Kompromiss gemacht, muss ich sagen. Ich bin bis heute aktiv tätig als Reservist, bin mittlerweile Reservestabsoffizier, Oberstleutnant und übe auch regelmäßig, auch nochmal hier einen kleinen Dank in deine Richtung als Vorstand, dass du das auch möglich machst, übe regelmäßig und sehr gerne, immer in so einem Bereich von 4-5 Wochen im Jahr, gerne am Stück, eben auch artverwandt im Projektmanagement noch bei der Bundeswehr weiter. Ja, das heißt, dass ich mich da auch noch auswirken kann, aber eben auf der anderen Seite dann gewechselt habe.
Ja, das habe ich schon mal gehört oder weiß es auch von anderen Bekannten, dass man dann nochmal natürlich auch eine Qualifikation kriegt, quasi eine Vorbereitung auf das zivile Leben. Wie sah das bei dir aus?
Genau, das ist ein sehr interessanter Punkt, der auch im Nachhinein, ja, den ich sehr zu schätzen weiß. Du wirst natürlich, sage ich mal so, formal vorbereitet auf die ganzen Themen, die dann auf dich zukommen. Wie versichere ich mich oder wie komme ich in die Krankenversicherung hinein? Was muss ich an der und der Stelle beachten? Das ist die Formalie. Und dann ist natürlich die Sache zivilberufliche Qualifikation. Der größte Block bei mir war so das Aufbaustudium. Ich habe an der ESB in Reutlingen ein MBA-Programm absolviert. Das läuft erst berufsbegleitend. Also bevor du ausscheidest, machst du das eben parallel noch am Wochenende und dann eben noch in Vollzeit nach dem Ausscheiden. Das war ein sehr guter Abholpunkt, auch für die Themen, die uns so bei Curius betreffen. Es ist wichtig, dass man nochmal zivilberuflich einen Business, einen wirtschaftswissenschaftlichen Wrap-up bekommt, was wird gerade so gespielt.
Einfach nochmal eine wichtige Detaillierung des Wissens, was man natürlich aus dem militärischen Bereich dann auch kennt.
Absolut, absolut. Und dann auf der anderen Seite gibt es noch über den Berufsförderungsdienst Maßnahmen, die punktuell, zum Beispiel im Bereich Projektmanagement habe ich relativ viel gemacht, die ermöglichen, einzelne Zertifikate zu erwerben. Ja, da muss ich im Nachhinein sagen, fand ich schwierig, weil wenn dir der komplett zivilberufliche Bezug fehlt, also wenn du nicht in Projekten aktiv bist, in zivilen, ist es auch immer, also ist natürlich schön, ein paar Zertifikate mit sich herumzutragen, aber du solltest es auch in die Anwendung bringen. Ja? Und das ist natürlich in der Phase, du hast dann natürlich Zeit in dieser Übergangsphase, mehr Zeit als vorher im Berufsleben, machst gerne das eine oder andere, ist aber auch eben wichtig, ist dann schnell, zum Beispiel im Zuge eines Praktikums oder Ähnlichem, mit tatsächlichem Wissen und Erfahrung aus dem Leben zu untermauern.
Das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich meine, wir haben auch eine separate Episode mal aufgenommen, zum Thema auch Zertifizierung im Projektmanagement. Ich glaube, du hast ja, wenn ich das richtig weiß, dich an GPM orientiert, ne? Und das ist ja schon ein sehr, sagen wir mal, praxisnahe Zertifizierung. Und du brauchst natürlich auch eine gewisse, sagen wir mal, Stundenanzahl an Voraussetzungen, an Projekterfahrung, um überhaupt diese Zertifizierung machen zu dürfen. Und das hat natürlich einen guten Grund, ne? Und klar, die hast du natürlich gesammelt in einem vorhin besprochenen Beispiel oder auch weiteren Beispielen, die du im militärischen Umfeld gemacht hast. Aber wie du sagst, ne, es ist natürlich nicht ganz und nur schwer zu vergleichen.
Ja, und dann ist natürlich die andere Dimension, wie komme ich rein ins zivile Arbeiten, ins zivile Arbeitsumfeld? Und da war es so, dass ich, wie formuliere ich das vorsichtig? Man ist als Soldat, als Offizier natürlich auch im Austausch mit Freunden, die in zivilen Berufen sind. Bei mir sind es vor allem Consulting und Banking, die Freunde, das liegt ein bisschen dran, wo ich herkomme. Und da ist es nun so, dass man da konfrontiert wird mit den eingefrorenen Bildern des Wehrdienstes, mit den Geschichten aus dem Wehrdienst, weil das ja das ist, wo dann doch die meisten Zivilisten, sage ich mal, einen Berührungspunkt mal hatten. Und dass natürlich das Leben eines Wehrdienstleisters nicht zu vergleichen ist mit dem eines Offiziers, der in einer Führungsverantwortung steht, der in einer Rolle steht, die durchaus zivil vergleichbar ist, das vergessen viele. Ja, und gerade die Freunde, die so im Consulting tätig waren, haben das immer in Anführungszeichen ein bisschen belächelt. Und wo dann so der Scheidepunkt war, das war lustigerweise auch in dem Moment, wo ich ausgeschieden bin, ist ein guter Freund in eine Managementfunktion im Consulting gekommen und wurde dann eben nach Amerika eingeladen auf eine so eine Art Onboarding für neue Führungskräfte auf dem Level und hat dann ganz stolz erzählt, was die für Spiele, für Rollenspiele, für Ausbildung da hatten. Und dann ach, im Moment, wirklich? Und jetzt warte mal, wann das bei uns in der Offizierausbildung war.
Wahrscheinlich relativ früh, ne?
Das war sehr früh. Das war im Bereich der Fahnenjunker-Ausbildung, also noch vor dem Studium. Ja, und es waren exakt die gleichen Situationen. Da gibt es ja natürlich auch so praktische Spiele. Ich habe 5 Stöcke, 2 Seile, wie überwinde ich den Fluss? Also wirklich mit praktischem Team dann. Und das waren wirklich Sachen, die wir auch gemacht hatten. Und da merkst du so ein bisschen, dass der Level, der Führungslevel für Offiziere sehr früh ein Anteil ist.
Der ist relativ hoch, ne? Also man kriegt da relativ früh wahrscheinlich einen guten Stand mit.
Früh, hoch. Du hast natürlich nicht nur, wie es jetzt in der Beratung ist, nur Akademiker im Team. Du hast auch Meister, also so die Feldwebel, oder hast natürlich auch Mannschaftssoldaten, klar. Aber diese Führungsreichweite, dass du sagst, du hast mal 30 Leute im Team, das hast du sehr, sehr früh. Ja. Und da, sage ich mal, wächst dann auch schnell und auch berechtigt ein Selbstvertrauen, wenn du eben ins Zivile kommst, zu sehen, naja, also das ist ja alles hier gut machbar. Was mich wirklich dann auch überrascht hat, war, dass das Selbstverständnis als Soldat, als Offizier, gerade in Projekten ein anderes ist. Also wo ich dann gesagt habe, naja, aber wir haben jetzt noch ein bisschen was vor, das schaffen wir ja heute noch oder bis zum Wochenende, sagt dann der zivile Angestellte oft, ach so, nee, aber jetzt ist 17 Uhr. Ja? Und das war eine große Herausforderung für mich, da mich darauf einzustellen, zu sagen, okay, auch damit muss ich jetzt leben, dass die Projektmitarbeiter dann sagen, nee, jetzt stempel ich aus.
Heute nicht mehr, ne? Du hast jetzt eben dieses Thema antiquiertes Bild nochmal angesprochen bei Kollegen auch im zivilen Umfeld. Ich meine, das wird sich aus meiner Sicht jetzt so ein bisschen auch gewandelt haben, ne? Es gibt natürlich eine andere Lage, hast du es genannt. Und ich meine, das merken wir auch, dass natürlich der Anteil der Projekte, die wir machen, auch in mal Dienstleistungsunternehmen, die auch einen militärischen Bezug haben und so, deutlich zugenommen hat. Der Bedarf ist da auch gestiegen im Projektmanagement und in der Unterstützung in Projekten. Ja, wie nimmst du das wahr? Und du hast ja dann auch die ersten Projekte mit uns zusammen dann gemacht. Wie siehst du das Ganze?
Also aufgrund meines beschriebenen Werdeganges sehe ich das natürlich sehr, sehr positiv. Ja, also aus militärischer Sicht war das immer ein bisschen frappierend, dass so die Zivilgesellschaft von dem Ganzen gar nichts wissen wollte. Ja, das ist ja eine Situation, die sich jetzt auch wirklich lange anbahnt, ohne dass wir jetzt hier zu einem politischen Podcast werden wollen, um Gottes Willen. Aber es war doch vorhersehbar und ich denke, das sehen wir auch bei unseren Kunden. Wenn wir mal die Projekte scannen, Christian, dann sehen wir ja auch, dass diejenigen, die früh auch gekommen sind und gesagt haben, da kommt was auf uns zu, da müssen wir jetzt schon vorbauen, damit wir dann die Projektorganisation haben, wenn skaliert wird, dass wir en point da sein können, dass die heute Vorteile haben gegenüber denjenigen, die uns jetzt anrufen und sagen, die Bücher sind voll, aber ich habe keine Kapazitäten, das irgendwo an den Kunden zu bringen. Ja, und dann unter Druck in der Situation, auch in der angespannten Marktsituation, wo wenig Projektmanager zum Beispiel am Arbeitsmarkt sind, eine Projektorganisation zu skalieren, ist natürlich viel schwieriger. Und das ist eine Sache, die ich ja insgesamt positiv sehe, dass nun ja der gesamtgesellschaftliche Konsens sich auch dahin entwickelt. Viele CEOs machen jetzt auch Wehrübungen, um zu sehen, wie passt das, was wird da gespielt, wie funktioniert das, wie kann auch mein Unternehmen eben einen Beitrag leisten zur Wiederherstellung der Wehrfähigkeit des Landes. Das ist doch, denke ich, sehr zu begrüßen. Ja, und ich denke, auch wir bei Curibus leisten einen guten und wertvollen Beitrag an der Stelle.
Ja, da gibt es einen großen Wandel. Wenn du jetzt mal guckst, ja, also welche Fähigkeiten aus deiner Zeit als Offizier helfen dir denn heute im Projektmanagement am meisten?
Ich hatte dir ja von meiner ersten Verwendung berichtet und was ich dort eben sehr, sehr schnell lernen durfte und eben dann auch durch die gesamte Dienstzeit in der Bundeswehr natürlich beherzigt habe, ist, Dinge funktionieren nur, wenn alle in dieselbe Richtung wirken. So. Und das ist, hatte ich ja auch schon angeschnitten, auch in der Bundeswehr oder im militärischen Kontext in der Regel einfacher, weil es da mehrere Führungsprinzipien gibt, die eben darauf abzielen, dass das Personal eben versteht, was ist mein Auftrag und was ist mein Beitrag. Ja, diese beiden Punkte. Und dieses Verständnis, relativ schnell zu erkennen, wer in diesem Projektteam hat hier welchen Beitrag, das hilft mir definitiv in zivilen Projekten immer sehr gut. Aber wo die Herausforderung eben dann liegt, ich muss wesentlich mehr Zeit in die Kommunikation investieren. Ja? Also dann eben auch zu sagen, schau, was Sie hier leisten, was du hier leistest, das ist sehr wichtig und das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Na, und jetzt sind wir ja vielleicht auch in der Diskussion an dem Punkt Agilität. Na, das funktioniert ja nur, wenn wirklich auch jeder weiß, was kann ich leisten, um das Gesamtziel des Projektes zu erreichen. Ja, und dieses Verständnis, dass man das eben dem Personal immer erklären muss und mit dem Personal Wege entwickeln muss, dahin zu kommen, das ist eben eine Ureigenschaft des Offiziers und das hilft mir enorm.
Ja, auf jeden Fall, ne? Ich meine, das sind ja, sagen wir mal, die Kernpunkte, warum Projekte auch immer wieder schief gehen. Und aber vielleicht mal in die Richtung nochmal die Frage, wie hat sich denn dein Führungsstil verändert, seit du in der zivilen Projektwelt unterwegs bist? Ich meine, du hast ja eben berichtet von einem System, von einer Umgebung natürlich auch, wo bestimmte Dinge einfach schon mal in den Köpfen drin sind und auch gar nicht mehr rauszubekommen sind. Und du hast ebenfalls beschrieben, dass auf der anderen Seite jemand ist, der um 16, 30 ausstempelt und nicht mehr da ist. Wie gehst du in deiner Führung in Projekten mit diesem Thema um?
Ja, wie gesagt, ich versuche immer durch Kommunikation Verständnis zu schaffen dafür, A, was ist das Ziel in diesem Projekt? Auch ja, die Einordnung in das strategische Unternehmensziel. Es geht natürlich nicht in jeder Ebene, aber natürlich zu erklären, was tun wir und warum tun wir das. Na, und das hilft eben ganz oft, dass das Personal dann merkt, aha, darum geht es hier. Und ich sprach ja vorhin diese Regelbesprechung an, die es bei der Bundeswehr eben gibt. Ja, und da wird eben sowas immer kommuniziert. Was tun wir und warum tun wir es? Ja, und im Zivilen ist das oftmals durch E-Mails oder Memos oder wie auch immer ein bisschen kurz. Und das Personal weiß eben gar nicht, wo laufen wir überhaupt hin. Und mein Eindruck ist, wenn man das eben erklärt und sich dafür Zeit nimmt, zu sagen, wir nehmen jetzt mal alle an die Hand. Natürlich macht man das im Rahmen von einem Kick-Off-Meeting, in der Regel auch im Zivilen, aber eben auch im laufenden Projekt. Und sich auch das Feedback zu holen. Und das ist wirklich so der Unterschied, den du als militärischer Führer sehr schnell und sehr schmerzhaft zum Teil merkst. Du kannst nicht überall sein und du kannst nicht alles wissen. Und du bist angewiesen auf die Expertise deines Personals, auf die Expertise deiner Kameraden, die dir sagen, so geht das nicht oder so würde ich es empfehlen.
Klar, ich meine, das ist auch gleichzeitig die größte Gemeinsamkeit, ne, der Themen, glaube ich.
Genau, das ist absolut so. Und das ist vielleicht das, was du meinst. Wir haben da einen sehr, sehr strukturierten Führungs- und Entscheidungsprozess. Ja, und das ist eben, was ich auch versuche, unseren Kunden zum Teil ein bisschen zu vermitteln und zum Teil eben auch einfließen zu lassen, dass wir Strukturen schaffen. Ja, dass wir eben nicht, weil das Projekt jetzt ein bisschen aus der Bahn läuft, schon überlegen, ob wir es jetzt komplett neu aufsetzen müssen. Ja, dann müssen wir eben uns anschauen, haben sich denn die Rahmenparameter wirklich so verändert, dass wir jetzt hier komplett an die zum Beispiel Projektorganisation heran müssen? Oder waren wir nur nicht stringent genug gemeinsam hier, das, was wir eben geplant haben und aufgeschrieben haben, auch zu verfolgen?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn du jetzt mal andersrum zurückblickst, was hättest du denn gerne von den Methoden, Mechanismen des Projektmanagements gewusst, um es vielleicht in deinem militärischen Umfeld anzuwenden? Gab es da irgendwas?
Definitiv die wunderbaren Produkte, die es überall gibt. Ganz, ganz einfaches Beispiel, so ein Kanban-Board. Ja, dass man einfach mit digitaler Unterstützung ein Tool hat, was es mir und auch den Mitarbeitern im Projekt erleichtert, zu sehen, wo stehen wir, was sind vielleicht jetzt meine Aufgaben, die anfallen und eben die Doku da einfacher macht. Das ist eine Sache, die natürlich mir damals sehr geholfen hätte.
Schön gewesen wäre. Ne? Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass das inzwischen Standard ist, auch bei der Bundeswehr. Dabei bei vielen Unternehmen, die da in dem Bereich unterwegs sind. Aber ja, guter Punkt. Welche Tipps würdest du anderen geben mit deiner Erfahrung, die du gemacht hast, die einen ähnlichen Karrierewechsel vielleicht vor der Nase haben?
Sehr früh kommunizieren, sehr früh sich Sachen anschauen. Wie gesagt, es gibt da die Möglichkeiten, auch mal ein Praktikum noch während der Dienstzeit zu machen und sehr offen zu reflektieren, was habe ich getan in der Bundeswehr und wo sind da auch meine Neigungen, meine Fähigkeiten, wo ist auch das, was ich wirklich gut kann und möchte in der Zukunft. Und dann ist es eben, hatte ich ja beschrieben, durch diese Weiterbildung gut möglich, das auch nochmal auf den Prüfstand zu stellen, auch nochmal zu schauen, komme ich da wirklich an? Sind das Themen, die ich vertiefen kann? Und dann klappt in der Regel der Übergang sehr gut.
Ja, Ja, und ich habe mir gemerkt, auch frühzeitig diese Praxiserfahrungen dann quasi versuchen zu sammeln, ne? Und ich denke, dass so ein bisschen diese Themenbereiche auch wahrscheinlich ein bisschen fließender inzwischen sind, als das vielleicht noch zu deiner Zeit auch war,
ja. Ja, mit Sicherheit. Wie gesagt, jetzt bin ich in den Werbungen natürlich auf einer anderen Ebene unterwegs. Und da sehe ich zum Beispiel, dass das sehr gerne angenommen, ne? Also, dass da sehr gerne die zivile Projektmanagement-Beratungserfahrung, das ist ja das, was wir tun, dass die sehr gerne auf diesem Level angenommen wird.
Ja, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ne? Der Bedarf ist da deutlich gestiegen, ne? Sind da sehr viele Unternehmen und Gesprächen auch unterwegs. Und ja, das war mal ein sehr, sehr spannender Einblick, ne? Ich denke, wir haben sehr viele Punkte diskutiert, die man als Gemeinsamkeiten sehen kann. Es gibt ein paar Dinge, die eher im Bereich Unterschiede anzusiedeln sind. Also ich fand das super spannend und vielleicht können wir so ein paar Grundpunkte nochmal zusammenfassen, so stichpunktartig, und die auch in die Shownotes mit aufnehmen. Dann kann man das entsprechend nochmal nachlesen.
Absolut.
Auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn sie Interesse an solchen Themen haben. Wir sind immer wieder auf der Suche nach Gästen entsprechend für den Podcast. Wenn sie da was Interessantes zu sagen haben in dem Themenfeld Projektmanagement oder jemanden kennen, den sie gerne mal im Podcast hören würden, dann zögern sie nicht, uns da entsprechend auch anzusprechen. Ja, Manuel, vielen Dank für die Einblicke. Auch der Aufruf, wenn jemand Fragen dazu hat, spezifische Fragen dazu hat, einfach eine kurze Mail an podcast@coribus.de. Dann kann man da auch direkt mit dir in Austausch gehen.
Absolut, sehr gerne. Würde ich mich sehr freuen darüber.
Ja, schön, dass du da warst und danke für die Insights.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte, und dann hoffe ich, du lässt dir den Äppler gut schmecken.
Ja, es ist jetzt kurz nach 9. Ich glaube, den könnte ich jetzt gleich mal aufmachen. Ne?
Ist ja ein sonniger Tag, da geht das gut.
Ja, vielen Dank auch, dass Sie eingeschaltet haben, uns zugehört haben. Wir hoffen, dass in der heutigen Folge so ein paar Punkte dabei waren, die Sie genießen konnten, und freuen uns darauf, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Coribus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.